Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der LLB Bank AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und jetzt begrüßen Sie Silvia Richter und Christian Nemeth.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz, ganz herzlich zu unserer ersten Aufnahme unseres Podcasts Kapitalmarkt mit Weitblick in diesem Jahr begrüßen. Wir tun dies, lieber Christian, bereits unter der neuen Flagge der LLB Bank. Das Closing hatte nun im Jänner bereits stattgefunden. Wir sind nun eine Schwestergesellschaft der Liechtensteinischen Landesbank Österreich und werden bis zur geplanten Fusion, die wir im Sommer dann haben werden, unter der Flagge der LLB Bank AG gemeinsam mit Ihnen segeln. Lieber Christian, an dieser Stelle ein ganz ein herzliches Grüezi, oder ja, Grüezi sagt man, oder?
Ja, hat sich nicht geändert.
An der Grußformel hat sich nichts verändert. Ja,
hallo Silvi, freut mich, dass wir uns wieder austauschen
ganz,
können.
Ganz meinerseits, hat jetzt länger gedauert. Christian, gehen wir gleich einmal zu den Kapitalmärkten. Der Jahresbeginn war ja voller turbulenter Ereignisse und Schlagzeilen. Stichwort DeepSeek, der die Märkte zumindest sehr kurzfristig sehr, sehr stark belastet hat.
Der kleine blaue Wal.
Der kleine blaue, ja, vielleicht wieder größer. Amtseintritt Donald Trump, 20.01., 47. US-Präsident. Diverse Notenbankentscheidungen, geplante Zolleinführungen, die die betroffenen Märkte belastet haben, Schwungumkehr wiederum bei den Zolleinführungen etc. etc. Hintergrund dieser Aufzählungen, Christian, ist eine Frage, die ich unlängst aus einem Kundengespräch mitgenommen habe, und zwar die Tatsache, dass die Börsen bei manchen Ereignissen kaum reagieren, wo man vielleicht einen starken Anstieg oder auch einen starken Rückgang erwartet hätte. Bei anderen Geschehnissen die Märkte mit massiven Ausschlägen reagieren, wo man sich dann wieder fragt, was denn diese Volatilität eigentlich rechtfertigt. Ja? Und die Frage an dich, wovon, Christian, hängt es ab, wie die Börsen reagieren?
Sehr gute Frage. Und ich glaube, du hast ja schon einige Punkte aufgezählt, die vor allem im Jahresbeginn jetzt mal sehr stark da mitgespielt haben. Und da kann man sehr gut beobachten, was war relevant, was war nicht relevant. Und die Frage muss man, ich glaube, man muss sich das noch einmal genauer anschauen. Was ist Börse relevant? Was treibt die Kurse und was verpufft plötzlich? Mhm. Ja, und das ist nicht immer im Vorfeld vielleicht auch ganz klar intuitiv so antizipierbar. Aber zum einen muss man mal sagen, die Börse ist sehr trennscharf und versucht wirklich nur auf die Dinge zu reagieren, die aus Unternehmenssicht, aus kursrelevanter Sicht eine neue Information beinhalten. Ja? Das heißt, wenn man es jetzt anschaut, du hast gesagt, Donald Trump, eben neuer Präsident, 20. Jänner, er hat gleich mit einem Haufen Dekreten begonnen und es waren die ersten Reaktionen auch auf die Amtsübernahme sehr ruhig, weil zu dem Zeitpunkt waren das eher Dekrete, die stark nach innen orientiert waren, die eher um die Verwaltung an, wo es stark um politische Akzente gegangen ist. Jetzt hat natürlich die Politik auch einen Einfluss, aber wenn man sich das anschaut, wie stark sich das, also die ersten Entscheidungen jetzt unmittelbar auf kurze Sicht, auf eine Bewertung eines Unternehmens, auf die Gewinnsituation der börsennotierten Gesellschaft auswirkt, dann war das relativ moderat, sehr gering eher. Ja? Und deswegen waren hier die Reaktionen kaum vorhanden. Ja? Man muss auch immer aufpassen, die Börse hat hier wirklich auch nur einen sehr eingeschränkten Blickwinkel drauf. Ja? Das heißt, es geht hier wirklich immer nur um den Teil, der kursrelevant ist. Ja? Also wenn man jetzt sagt, ob der Golf von Mexiko künftig Golf von Amerika heißen soll, ja, dann hat es für die Bewertung jetzt der amerikanischen Technologieunternehmen keine Relevanz.
Ist klar.
Ja? Ja. Deswegen verpufft es. Das kann natürlich politisch jetzt auch aus unserem Blickwinkel schon ein Thema sein. Ja? Auch diese Rundumschläge von Donald Trump Richtung Grönland und Kanada, 51. Bundesstaaten und so weiter. Das wird von der Börse schon stark unter Nebengeräuschen, unter politischen Aktionismus eingeordnet und deswegen wenig Schlagzeilen im Moment, wenig kursrelevante Inhalte. Mhm. Ja. Und man muss auch sagen, eben vom Blickwinkel ist ähnlich wie mit jedem Messinstrument. Eine Uhr kann sehr präzise die Zeit messen. Das heißt, du weißt, es ist jetzt 10 Uhr oder 11 Uhr, aber es wird dir keine Auskunft geben darüber, ob jetzt draußen 30 Grad herrschen oder minus 5. Ja? Und es ist dasselbe bei der Börse. Ob jetzt der Austritt aus der WHO oder die Verabschiedung von den Klimazielen in Amerika, das ist jetzt kurzfristig gesehen wenig börserelevant, muss man sagen, ja, auch wenn das gesellschaftspolitisch, ob das ökologisch eine große Tragweite hat, aber für die Bewertung der Unternehmen ist es im Moment eher ein Nebenschauplatz. Ganz anders war das mit den Zöllen. Ja, das war jetzt die letzte Ankündigung, also zuerst gegen, vor allem auch unerwartet vielleicht auch ein bisschen gegen Mexiko und Kanada in einem doch erheblichen Ausmaß die Ankündigung, Zölle verhängen zu wollen. Ja, dann wieder zurück buchstabiert und sagt, na, wir gehen doch wieder in Verhandlungen. Das zeigt zweierlei Dinge. Erstens, dass Donald Trump alles als Verhandlungsmasse ins Spiel wirft. Ja, und es zeigt zweitens, ja, dass hier die Börsen sehr wohl darauf reagieren. Ja, das hat man ganz klar gesehen, wie die Zollankündigung gekommen ist, haben sofort die Aktienkurse nachgegeben, der Dollar ist stärker gegangen, sichere Häfen auf der Anleihenseite waren gefragt. Ja. Also das hat etwas, was wirtschaftlich starke Auswirkungen hat, nicht nur jetzt für Kanada und für Mexiko, auch wenn die wesentlich stärker betroffen sind, aber auch für die Vereinigten Staaten selber, weil hier die Inflationserwartungen dann spürbar nach oben gehen. Ja, das hat wieder Implikationen auf die Notenbanken. Mhm. Können die dann überhaupt senken? Wenn ja, wie viel? Oder ist es dann damit plötzlich vom Tisch? Ja, mhm. Also das sind dann die Dinge, die plötzlich dann Börserelevanz haben. Und das ist, glaube ich, bei vielen diesen Schlagzeilen, die wir jetzt gesehen haben. Ja. Wir hatten einen sehr robusten Arbeitsmarktbericht jetzt im Jänner, der berichtet wurde. Ja. Das hat sofort für Verunsicherung gesorgt, im Hinblick, Inflation geht doch nicht so rasch zurück, die Notenbank kann vielleicht doch nicht so stark senken. Ja. Zwei Tage später war das Thema, dass die Inflationszahlen besser als erwartet waren, das Ganze geht wieder in die andere Richtung. Ja. Das heißt, es wird immer aus diesem Blickwinkel bewertet, was bedeutet es für die Volkswirtschaft, was bedeutet es für die Unternehmensgewinne, was bedeutet es für die Cashflows der jeweiligen Gesellschaften? Ist es bereits im Markt verarbeitet oder ist es eine neue Information?
Ja, das ist auch, glaube ich, sehr wesentlich. Ist es im Markt schon verarbeitet oder ist es eine vollkommen neue Information?
Genau, also eben, also wenn man sieht, also Wirtschaftsdaten kommen besser als erwartet, dann gibt es eine Reaktion, kommen schlechter als erwartet, sind sie im Rahmen dessen, was eingepreist ist, dann gibt es wenig Ausschläge. Die amerikanische Notenbank hat bei der letzten Sitzung die Zinsen nicht gesenkt. Mehrheitlich erwartet, die Reaktion am Markt wenig bis nichts. Mhm. Ja. Mhm. Die EZB hat wie erwartet die Zinsen gesenkt um 25 Basispunkte. Was sind die Reaktionen am Markt? Sehr überschaubar. Ja. Und dann kommen wir eben zu den Zöllen, eine große Reaktion. Wir kommen zu DeepSeek. Ja. Und es war ja spannenderweise genau an dem Tag, wo auch Donald Trump sein neues Amt übernommen hat. Ja. Ausschläge an den Börsen, extrem. Ja. Also man sieht, das ist etwas, das war komplett jetzt nicht am Radar der Investoren, das war nicht in den Kursen drinnen und plötzlich haben wir große Veränderungen. Insgesamt, und bevor wir vielleicht dann auch auf den kleinen blauen Wal näher eingehen, muss man sagen, dass der Jänner sehr gut gestartet ist. Ja, und das zeigt eben auch, ja, unsere Prognose ist ja, wir gehen von einem moderaten Umfeld aus. Wir glauben nicht, dass die Stimmung so katastrophal werden wird, dass wir jetzt plötzlich überall Rezessionsrisiken sehen werden. Also wir sind wahrscheinlich auch aus unserer Brille, vor allem was jetzt Österreich und Deutschland betrifft, da ein bisschen eher negativ gefärbt. Ja. Aber wenn man sich anschaut, in Amerika ist Wirtschaftswachstum sehr robust. In vielen Bereichen global gesehen schaut es nicht so schlecht aus. Wir haben keine Boomphase, aber wir haben solides Wachstum. Und solange das in diese Richtung geht, solange die Inflationsraten nicht überschießen, solange die Notenbanken Spielraum haben, ist das unterstützend für die Märkte. Deswegen war der Yen da bombenfest. Ja. Mhm. Wir haben sehr, sehr viel an Unterstützung von der Seite her gesehen. Und das ist auch immer wieder das, auch vernachlässigte Märkte, zum Beispiel Europa, waren plötzlich auf der Hitliste sehr weit oben. Ja. Das heißt, es braucht dann sehr wenig Veränderung, aber eine Stimmungsumkehr plötzlich dann in der Perzeption. Man sagt, ah, es ist vielleicht das Glas doch eher halb voll als halb leer. Und dann genügt sehr wenig an Impuls, um hier auch eine Veränderung, in dem Fall halt nach oben für die europäischen Börsen, wenn man sie anschaut. Wir sind jetzt Anfang Februar, wenn wir aufzeichnen, Eurostoxx plus 7%, ja, ein DAX ebenso in dem Bereich plus 7%. Also das ist alles nicht so schlecht. Ja. Und auch die amerikanischen Börsen haben positiv gestartet, waren aber jetzt mal in diesen 4-5 Wochen nicht ganz vorne, so wie sie es letztes Jahr waren. Das finde ich schon mal eine spannende Entwicklung.
Möchtest du uns trotzdem, du hast diesen blauen Wal so nett beschrieben, vielleicht ganz kurz einmal nochmal rückblickend auf DeepSeek eingehen und vor allem, welche anderen Implikationen sind denn da möglicherweise in den kommenden Wochen und Monaten doch noch zu erwarten?
Also DeepSeek war auch eben so ein Ereignis, das nicht am Radar war, das unvorhergesehen war. Also man muss sagen, ein eher bis dato kleineres, wenig bekanntes Unternehmen, das ein neues KI-Modell auf den Markt gebracht hat. Jetzt im Nachhinein haben natürlich alle recherchiert, haben sie das angeschaut. Also ich kann mir vorstellen, in allen Entwicklungsabteilungen, die ja. sich mit AI beschäftigen, die haben jetzt mal das Modell zerlegt von oben nach unten und von links nach rechts. Es ist auch ein Open Source, ja. Das heißt, man kann sich das anschauen. Ja. Aber was die bahnbrechende Geschichte war, ist, dass halt DeepSeek gesagt hat, sie können es mit ein deutlich weniger Ressourcenaufwand ein vergleichbares Modell, gerade im Sprachbereich, hier liefern. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit, wenn man sich das letzte Jahr anschaut, 2024, auch sehr, sehr tolle Erfolge auf dem mathematischen Bereich erzielt, ein Modell hier vorgestellt und auch was Programmieren ist, also im Coding-Bereich. Ja, also kommt nicht jetzt komplett out of the blue, ja, aber es war unerwartet. Und was eben der große Vorteil ist, dass es halt mit deutlich weniger Ressourcenaufwand möglich ist. Und das ist ja im Moment die Diskussion, gerade in dem KI-Bereich, dass man nur mit extrem viel an materiellen Einsatz hier weiterkommt. Und das hat DeepSeek de facto in Frage gestellt. Und deswegen sind auch natürlich diese enormen Investitionen, die gerade die großen Technologieunternehmen im Moment in ihre Datenzentren da investieren, dass die plötzlich hinterfragt wurden. Und das hat eben dazu geführt, Nvidia, ein Antrag 17% nach unten, ja, und alle anderen großen Technologie- und KI-Unternehmen hat hier sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ja. Und das Spannende ist, wie konnte DeepSeek das überhaupt erreichen? Weil China hat nicht den Zugriff zu den ganz leistungsstarken Chips. Ja. Das hat ja die Regierung ja entsprechend versucht zu unterbinden. Und deswegen haben sie aus der Not eine Tugend gemacht und haben versucht, eben effizienter hier die Ressourcen einzusetzen. Und vielleicht eben zwei Aspekte, die für den Erfolg maßgeblich waren, ist auf der einen Seite, wenn man sich so vorstellen kann, ein klassisches KI-Modell im Moment nutzt immer die gesamte Rechenkapazität. Mhm. Ja? Und DeepSeek hat es also insofern versucht, effizienter zu lösen, dass man sagt, man dezentralisiert es, hat also einzelne Spezialistenregionen, ja? Und immer nur das, was für die Frage gerade relevant ist, diese Zentren werden dann aktiviert, ja, und alle anderen können Energie sparen. Ja. Das ist natürlich dann eine effizientere Methode, mit den Ressourcen umzugehen. Und das Zweite ist, auch beim Anlernen der KI brauchst du sehr viel Rechenleistung und normalerweise hast du dann eine lernende Einheit und eine kontrollierende Einheit. Und für beide brauchst du natürlich dann schon sehr, sehr viel an Daten und sehr, sehr viel an Rechenleistung. Und das hat hier auch DeepSeek insofern anders gelöst, dass sie gesagt hat, wir haben nicht eine Studieneinheit, die trainiert werden soll und seinen Ort Professor, der dann hier immer wieder kontrolliert und sagt, bist du am richtigen Weg, sondern dass das praktisch über einen selbstlernenden Algorithmus geht. Das sind an und für sich die bahnbrechenden Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass man hier mit weniger Ressourceneinsatz das vorantreibt. Was vielleicht auch noch spannend ist, ist natürlich dann auch diskutiert worden, auf welche Daten greift DeepSeek zu? Ja, also es gibt ja die Theorie, dass DeepSeek auch mit OpenAI trainiert wurde, ja, und da gibt es natürlich jetzt im Moment massiven Protest von der anderen Seite, während die ja selber wieder auf Daten zugreifen, wo man immer sagt, okay, was ist mit dem Datenschutz im Hintergrund? Also man sieht auch, der Standpunkt hier trägt viel dazu bei, in welche Richtung man das dann beurteilt. Aber es hat sich auch hier wieder mal gezeigt, es kommt dann plötzlich auch etwas von einer Seite, von der man es nicht gerechnet hat, also ein bisschen disruptiv von links, wenn man so will in dem Fall. Und das hat aber schon die Branche aufgerüttelt. Es wird sicherlich hier auch die Denkprozesse nochmal challengen, wenn man so will. Ja, also nicht nur mit hunderten Milliarden kann man das beste Ergebnis erzielen, sondern vielleicht auch mit weniger finanziellen Engagement. Und das, glaube ich, ist langfristig gesehen, ist das ja an und für sich gut, weil es ja eher dazu führt, dass der Ressourceneinsatz in die richtige Richtung geht. Aber es war natürlich schon mal eine große Überraschung, aber es haben sich auch die Unternehmen dann doch auch wieder gefangen. Es ist jetzt nicht so, dass es plötzlich komplett ganz was anderes ist, aber es war ein Weckruf und ich glaube, das tut der Konkurrenz gut und im Moment, glaube ich, haben die Ingenieure und die Entwickler noch einiges vor sich.
Ja. Absolut. Na, Konkurrenz ist immer wichtig.
Konkurrenz ist immer gut, ja.
Christian, kannst du uns zum Abschluss unseres Podcasts heute noch einen ganz kurzen Einblick geben in die Positionierung unserer Portfolios, Aktien, Anleihen, USA, Europa? Wie sind wir da derzeit aufgestellt?
Also wir waren ja im letzten Jahr lange Zeit sehr positiv. Wir haben ja auch den letzten Podcast ja damit geendet, dass wir gesagt haben, wir bleiben übergewichtet. Wir haben jetzt zu Jahresbeginn schon ein paar Gewinne mitgenommen. Es ist ja auch nochmal positiv weitergegangen. Wir sind nicht negativ, das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Aber wir wollen ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen. Das ist schon auch, glaube ich, angesichts der Unsicherheitsfaktoren. Man sieht es vor allem von der politischen Seite. Was kommt als nächstes vom Präsidenten in Amerika? Das muss man jetzt schauen. Also deswegen, also nicht das Gaspedal voll durchdrücken. Wir sind konstruktiv für Aktien. Wir würden weiterhin eher auf die entwickelten Märkte setzen. Mhm. Amerika, aber auch Europa. Wobei man sagen muss, Europa hat jetzt mal ein schönes erstes Kursfeuerwerk geliefert. Ob das nachhaltig ist, wird sich zeigen. Aber trotzdem, also ich glaube, wir sind da drinnen, haben ein bisschen was auch noch in den Emerging Markets da drinnen, sind eher ein bisschen vorsichtiger, was jetzt Japan betrifft und sind da ein bisschen zurückhaltender. Mhm. Aber ich glaube, wir haben nach wie vor ein sehr konstruktives Umfeld, aber wir würden jetzt im Moment nicht das Risiko voll bis zum Anschlag ausfahren. Mhm. Das ist im Moment so unsere Positionierung. Okay.
Dann nochmal vielen, vielen Dank für deine Einschätzung und ich glaube, wir werden nicht müde, das zu betonen, also gerade bei den ganzen Volatilitäten auch, es ist einfach das Wichtigste, investiert zu bleiben, absolut, seiner Strategie einfach treu zu bleiben und vielleicht hilft ja allen Skeptikern der sogenannte Jänner-Effekt, den wir erst gestern in unserem Meeting besprochen haben. Das ist eine alte Börsenweisheit, meine Damen und Herren, die besagt, dass der Kursverlauf im Jänner die grobe Richtung für den Rest des Jahres vorgibt. Mit anderen Worten, beendete Aktienmarkt den ersten Monat eines Jahres in der Gewinnzone, kann man mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das Jahr dann auch positiv schließt. Nun, unser Jänner, wir haben es besprochen, war ja ein sehr, sehr attraktiver, absolut, Christian. Wir werden uns dann einer Reflexion dieser Börsenweisheit am Ende des Jahres widmen. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir hören einander wieder das nächste Mal im März. Darauf freue ich mich schon. Christian, vielen lieben Dank für deine Einschätzungen. Meine Damen und Herren, alles Liebe und Gute. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. Ihre Silvia Richter.
Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Website bank.llb.at. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Inhalte sind allgemeiner Natur und stellen keine Anlageberatung, sonstige Empfehlungen oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf bank.llb.at.